Also Johannes Kapitel 11. Und wer möchte, hält einfach einen Finger da drinne bei Johannes 11. Und dass wir nochmal die Verse aus Jesaja 50 lesen, weil davon gingen wir aus, von Jesaja 50 ab Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum mache ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Vielleicht so weit. Und wir haben gesehen, also das Thema der letzten Andachten war, dass wir im Gebet vor allem ein hörendes Ohr brauchen. Und wir brauchen die Hilfe des Herrn, dass er uns die Ohren gräbt, dass wir hören, wie Jünger hören. Das heißt, dass wir bereit sind, uns von Gott belehren zu lassen. Und gerade auch in dem Bereich unserer Bitten, unserer Fürbitte, also unser Bitten, unser Gebete. Was ist Inhalt unserer Gebete? Und inwieweit, und wir haben dann Beispiele gesehen von Paulus und auch von Maria und Martha, dass der Herr im Grunde genommen nicht so erhört hat, wie sie erstmal gebetet haben. Und dass genau dieses Gottesmittel war, damit sie lernen, damit ihr Ohr geöffnet wird, damit sie hören, was Gottes Wille ist, also dass sie von Gott ausgerichtet werden. Und gerade bei Paulus haben wir gesehen, wie sich doch seine ganze Bitte verändert. Der vorher sagte, nimm den Stachel aus meinem Fleisch, sagt, ich will mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Und er meinte den Stachel im Fleisch, er sagt, damit Gottes Kraft bei mir wohne. Er wusste auf einmal um die Gefahr seines Hochmuts und sagt, meine Bitte muss jetzt ganz anders sein. Ich muss ganz andere Dinge von Gott erwarten, als die, die ich vorher erwartet habe, weil er gelernt hat, worauf es wirklich ankommt. Und bei Maria und Martha wird uns zwar nicht gesagt, was sie nachher, also was am Ende bei rausgekommen ist, aber durch die Situation hier verstehen wir, was es für sie bedeutet im Grunde genommen oder was es für sie bedeutet haben muss. Und wir sehen auch, was der Herr Jesus anspricht, was sie lernen müssen, dass er nicht so erhört, wie sie gedacht haben, dass er erhören würde. Sie haben gesagt, sie wussten, dass der Jesus sie lieb hat. Sie schicken einen Gesandten, sie schicken einen Boten hin und sagen, der, den du lieb hast, liegt krank. Und ihr Vorwurf nachher kommt offensichtlich, wärst du hier gewesen, er wäre nicht gestorben. Das heißt, sie beten um etwas, weil es aber nicht so erfüllt ist, wie sie es gedacht haben, haben sie sogar einen inneren Vorwurf dem Herrn gegenüber, weil er eben nicht so gehört hat. Und wir merken auch hier ist der Herr doch konsequent dabei, ihnen gewisse Lektionen beizubringen, sie zu lehren, was sie lernen mussten. Er ist nicht grundlos länger geblieben und dann erst gekommen. Er wusste, was passieren wird, weil sie eben genau diese Ausrichtung brauchten. Und da habe ich gedacht, da setzen wir heute jetzt nochmal an und überlegen uns im Grunde genommen, ich will das nicht so subjektiv auf Maria und Martha alleine beziehen, sondern aber trotzdem aus dem Text heraus, das war sozusagen für mich die Grundlage, über diese Dinge nachzudenken, zu sagen, okay, was sind aber die grundlegenden Dinge, die mein ganzes Gebet, meine Fürbitte, meine Anliegen auf einen komplett neuen, was heißt komplett neuen, auf einen, ja doch, mich, die mich so ausrichten, dass der Boden meines Gebetes wieder dem entspricht, der für die Ewigkeit relevant ist. Und jetzt, ich hatte mir das mal, also einfach nur ein paar Punkte notiert. Mal gucken, dass ich die mal kurz finde. Ja, wir sehen hier am Anfang also, dass Lazarus krank ist und dass er eben so krank ist, dass sie damit rechnen müssen, dass er mit dem Tod rechnen muss, beziehungsweise dass sie selbst rechnen müssen, dass es zum Ende gehen könnte. Und da sehen wir etwas sehr Grundlegendes, wo wir sagen würden, das ist doch normal. Und trotzdem vergessen wir oft, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass die Auswirkungen unseres Abfalls von Gott, der gefallenen Natur, unser ganzes Leben bestimmt, das Menschsein bestimmt und dass Krankheit und der erwartende Tod, in dem Fall auch die Unsicherheit dieses Lebens, die Unsicherheit des Lebens, wirklich Teil dieser gefallenen Welt ist. Und hier kommt vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den die Schwestern eigentlich sehr gut verstanden haben, denn sie sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Sie wissen, dass der Herr den ihn lieb hat, aber der Text will eigentlich noch uns ein Stück weiterbringen, weil er es nochmal betont und sagt in Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, was eben ganz einfach heißt, die Schicksalsschläge dieses Lebens, das, was die Folge des Sündenfalls ist, was überall passiert, es passiert den Gerechten wie auch den Gottlosen. Und jeder hat einen Teil, den er in seinem Leben bekommt. Gott hebt den Tod und die Krankheit und die Dinge nicht auf für seine Kinder, sondern sie müssen diese Dinge erfahren, ohne dass sie deswegen zweifeln sollten und zweifeln dürfen, dass es eben mangelnde Liebe Gottes ist. Sondern im Gegenteil, unser Text zeigt es und viele Bibelstellen zeigen, dass Gott nicht von Herzen die Menschenkinder züchtigt und schlägt, sondern immer ist er voll innerem Mitgefühls, voll Anteilnahme. Und wie lange er Langmut hat, ja, also wie langmütig er ist, wird in der ganzen Bibel deutlich. Und trotzdem müssen auch seine Kinder diese Dinge erfahren, ohne dass sie die Frage stellen sollten, Herr, liebst du mich nicht mehr, sondern es ist einfach eine Tatsache. Und das Zweite hängt ja damit zusammen, wir müssen sterben. Wie stark bestimmt ist dein Gebet, dass du sterben musst? Und dass dieser Tod dir nicht angekündigt wird. In den meisten Fällen nicht angekündigt wird. Aber es geht nicht nur darum, dass ich sterben muss, sondern auch, dass Menschen, die uns lieb geworden sind, die uns nahe sind, die in unserem Umfeld sind, dass sie sterben müssen. Und so bringt Gott, so kommt Gott in seiner Weisheit in unser Leben hinein und reißt die liebsten Menschen aus unserem Leben heraus, sodass wir sehen, da ist keine Kommunikation mehr möglich. Alles, was wir noch wollten, ist auf einmal zu Ende. In diesem Fall, welche Hoffnungen der Mensch daran geknüpft hat, also was das alles an Konsequenzen hatte für für Maria und Martha, können wir uns nur vorstellen, aber wir wissen es nicht in seinem ganzen Ausmaß. Wir wissen aber, was es bedeutet, wenn jemand einen großen Platz in unserem Herzen hat und er wird plötzlich rausgerissen und ist plötzlich nicht mehr da und weil er eben uns nicht mehr zugänglich ist. Psalm 90 sagt, der Tod ist ein großer Lehrmeister. Also lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, um klug zu werden. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, für unser Gebet mit dieser Tatsache zu leben. Die negative Warnung haben wir vom Herrn, von dem Mann, der sagt, er wird die Scheunen abreißen und neue bauen. Der Herr sagt zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das heißt, er zeigt ihm, dass er falsch gerechnet hat, dass er falsch geurteilt hat, weil er nicht mit dem Tod rechnete, weil er vergessen hat, dass Gott nur eine bestimmte Zeit für sein Leben hier auf der Erde festgelegt hat, sowohl für ihn als auch für seine Nächsten. Und schaut, wie stark ändert es unser Gebet, wenn mir das bewusst ist. Wenn mir bewusst ist, dass meine Familienangehörige, die nicht errettet sind, auf ewig verloren sind. Dass, wenn ich weggerissen werde, dass es entscheidend ist, dass der Herr mich bei dem findet, was er mir gegeben hat, wo er meinen Auftrag hat. Schaut, es rückt die ganze Bewertung unseres Lebens zurecht. Ich weiß, dass meine Brüder starben, wie viel Bereiche meines Lebens hat es sozusagen mir vor Augen gestellt, sodass ich sie neu bewerten musste angesichts des Todes, dass jeden Moment ein anderer oder ich selbst sterben könnte. Drittens, der Vers 3 sagt, Vers 4, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Brauchen wir nicht immer wieder die Ausrichtung, worum es eigentlich geht? Wie schnell drehen sich unsere Gebete um unsere Rechtfertigung, um unser Glück, um unsere Pläne? Dass das, was wir uns vorgenommen haben, nicht scheitert? Und der Herr richtet hier die Jünger auf etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott verherrlicht wird. Wie wichtig ist es da, dass wir ein hörendes Ohr haben, dass wir genau mit dieser Frage, wenn wir beten, vor dem Herrn erscheinen und sagen, Herr, geht es mir wirklich um deine Ehre? Das Gebet des Herrn ist das beste Mittel, uns auszurichten, zu fragen, sind das wirklich meine größten, wichtigsten, begehrtesten Anliegen, dass der Name des Herrn geheiligt wird, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschieht? Viertens, der hohe Wert der Seele und demgegenüber, man könnte es als Extrapunkt machen, aber ich habe das einfach zusammengefasst, und die Vergänglichkeit des Leibes. Korrigiert jeder Tod nicht die Bedeutung dieses Lebens im Vergleich zum ewigen Leben? Korrigiert es nicht die falsche Sorge um die Pflege des Leibes im Vergleich zur Pflege unserer ewigen Seele? Jemand hat es sehr schön gemacht, er hat gesagt, was, wenn du doch siehst, wie der Leib verfault, schon nach einer Woche fängt er an zu stinken, obwohl als die Seele in ihm war, er von seiner Persönlichkeit, von seinem Charakter, von seinem Wesen, von seinem Denken, von seinen Plänen zeigt, dass er wirklich Gottes Ebenbildlichkeit getragen hat. Wie viel weniger wert ist also der Leib im Vergleich zu der Seele? Wie viel weniger wert ist also die Sorge um dieses Leben, um das Vergängliche im Vergleich zu dem, was unvergänglich ist? Also mit anderen Worten, wie kostbar ist die Seele in den Augen Gottes, so dass er die Ebenbildlichkeit Gottes in sie hineingelegt hat und bestimmt hat, dass sie seine Charakterzüge tragen soll, mit all dem, mit seinen Werten, mit seiner Schönheit, mit dem, was wirklich, worauf es ankommt. Und all das lehrt uns der Tod. Als Jesus hierhin kam, da war Lazarus, da sagten die Schwestern, er stinkt schon. Und schaut, das wird uns, wenn wir also beten, dann soll uns genau diese Korrektur immer wieder zu Herzen kommen, nämlich die Korrektur von Gott, wie vergänglich doch alle Sorgen dieses Lebens sind im Vergleich zu der Sorge, dass wir sein Bild tragen, dass es um ewige Dinge geht und dass es nicht nur bei mir um die ewigen Dinge geht, sondern dass auch die Menschen um mich herum eine ewige Seele haben, die entweder errettet ist, eine Hoffnung der ewigen Herrlichkeit hat oder verdammt ist, eine Hoffnung oder keine Hoffnung, sondern die Bestimmung eines ewigen Entferntseins von Gott. Ändert das nicht mein ganzes Beten? Ändert das nicht mein Gebet für meine Familienangehörigen, für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen? Allein wenn mir bewusst wäre, sie haben eine ewige Seele und wenn sie morgen sterben, was habe ich ihnen gesagt? Was habe ich meinen Freundinnen gesagt bezüglich der Ewigkeit ihrer Seele? Schauen sie von der Hölle aus in den Himmel und sagen, der ist da und der hat mir nichts gesagt? Wäre das nicht ein Verbrechen? Ja, es wäre ein Verbrechen. Aber wie schnell lassen wir uns polen, sodass uns ihre Anerkennung wichtiger ist als die Sorge um die Kostbarkeit ihrer Seele und unsere Liebe zu ihrer Seele. All das lehrt uns dieser Text neu zu bedenken, dass der Herr uns ein Ohr dafür öffnet. Aber auch, was lernen wir auch? Die Fürsorge und Herrschaft Gottes über den Tod hinaus. Auch das ist hier herrlich zu sehen. Der Psalm 48 sagt, du, ich bin in deiner Hand, du sorgst für mich über den Tod hinaus. Er hat etwas verstanden. Er bittet, die Psalmen vorher sagen, Herr, bewahre mein Leben, bewahre mich vor diesen Feinden. Und dann in Kapitel 48, der letzte Vers, sagt er, Gott kümmert sich um mich über den Tod hinaus. Denken wir an den Schächer am Kreuz. Denke du an mich, obwohl er sein Leben aushaucht, wenn du in dein Reich kommst. Er wusste, der Herr kümmert sich sowohl um seinen Leib als auch um seine Seele. Wie viel anders bete ich dann? Wie viel anders gehe ich dann mit den Gefahren, mit den Herausforderungen um, wenn ich Gottes Herrschaft, wenn ich weiß, dass Gottes Fürsorge über den Tod hinausgeht. Der sechste Punkt hängt sehr eng damit zusammen, die Macht des Herrn über den Tod. Aber nicht nur, dass er die Macht hat über den Tod, sondern er offenbart sich als der, der die Auferstehung ist und das Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Nicht nur, er wird kommen und dann werde ich auferstehen, sondern er ist heute schon die Auferstehung und das Leben. Und schaut, das ist, was Martha und Maria erkennen mussten. Och, ich habe den Text jetzt gar nicht gelesen. Entschuldigung, aber ich hoffe, es ist euch soweit bekannt. Das ist, was Maria und Martha erkennen mussten. Sie mussten nicht nur erkennen, dass er helfen kann, sondern dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Das heißt, worum geht es eigentlich? Es geht darum, ihn zu haben. Es geht darum, zu verstehen, dass Christus ihr Leben ist und dass sie das Leben haben in ihm. Oder wenn Paulus es so ausdrückt, er sagt, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung ist der Sinn und die treibende Kraft für dieses Leben. Ihn zu erkennen. Bei Paulus haben wir es gesehen im zweiten Korintherbrief. Was betet er oder was sagt er, als er dachte, dass Gott ihn über das Vermögen versucht? Nein, er kommt dann zu dem Ergebnis und sagt, damit wir mit dem Gott rechnen, der Tote lebendig macht. Es veränderte alles. Auf einmal war Gottes, der das Leben ist und dass er durch diese Umstände die Kraft seiner Auferstehung in seinem Leben jetzt erkennen möge. Oder wir könnten noch einen Punkt weitergehen, wie es in Philipperbrief sagt, dass Christus hochgepriesen wird an seinem Leib. Das sind all die Dinge, die uns dieser Text lehrt, dass wenn wir beten, wir Gott bitten müssen, dass wir wieder neu hören, wieder neu geeicht werden, was denn Priorität hat. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist die Fürsorge des Herrn selbst für dieses Leben. Martha denkt, der Herr wird sich schon dafür sorgen. Ja, sie weiß, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Der Herr wusste, sie braucht den Lazarus auch jetzt noch. Und der Herr weckt den Lazarus für dieses Leben auf. Er hebt damit nicht auf, dass er, wir wissen nicht wie lange, dass er später nochmal sterben muss, dass sie ihn wieder verlieren muss, so wie sie ihn schon einmal verloren hatte. Das hebt er alles nicht auf. Und doch, weil sie es jetzt noch brauchte, erhält er ihnen den Lazarus noch für eine Weile. Also auch selbst dafür wird der Herr sorgen. Und wie viel Frieden bringt es in unser Leben, gerade dann, wenn wir uns neu korrigieren lassen, dann auch am Ende zurückzukommen und zu sagen, Herr, aber auch diese Dinge, um die kümmerst du dich. Und wenn du willst, wächst du Tote auf. Wenn du willst, lässt du für dein Volk die Sonne stehen und den Mond stehen. Wenn du willst, teilst du das Meer. Wenn du willst, lässt du Feuer vom Himmel fallen. Diese Dinge überlasse ich dir. Und schaut, wie wichtig oder wie einfach lehrt uns dieses ganze Kapitel, allein durch die Umstände, einfach im Nachdenken, was hier passiert, zu sehen, wie wir diese Korrektur jedes Mal neu brauchen. Wenn wir ins Gebet gehen, lass uns den Herrn bitten, Herr, grabe mir Ohren, dass ich wieder ausgerichtet werde von all den Dingen, die mich gefangen genommen haben, weg von deiner Priorität, sodass ich zurückkomme, weg von meiner Priorität, dass ich zurückkomme zu deiner Priorität. Und nun meine Gebete wieder Gebete sind, die relevant sind. Ja, wie schnell kann ich nachlässig, nochmal das Beispiel, was ich vorher sagte, wie schnell kann ich nachlässig sein im Gebet für die Rettung selbst meiner Familienangehörigen? Als ob mir das gleichgültig geworden ist. Aber sie gehen verloren. Der Tod weidet sie. Und vor Gottes Angesicht verstehen wir wieder den Wert der Seele und nun wird das Gebet ernsthafter, nachdringlicher. Vielleicht fügen wir Fasten hinzu, vielleicht auch das Gebet dann, Herr, wo bin ich das Hindernis, dass du und mir die Augen öffnest. Dann kümmert es uns, dass wir kein Evangelium haben für Menschen, die wir jeden Tag sehen und wir sagen, Herr, das kann doch nicht sein, ich habe kein Evangelium für sie, was ist der Grund? Schaffe doch diese Hindernisse beiseite. Und genau dieses Gebet bringt uns immer wieder vor dem Thron Gottes, um zu sagen, Herr, lehre du mich, grabe mir Ohren, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Amen.